exklusiv bei Rockantenne. Rasend Herz, der Podcast mit Basti und Specky von In Extremo.
So, sehr verehrte Damen und Herren, das ist Podcaststunde. Und zwar geht's hier um Rasend Herz, den neuen Podcast von der Reisegruppe In Extremo aus Berlin.
Richtig.
Mir gegenüber sitzt mein Freund Basti, mit dem es eine große Ehre ist, heute dieses Ding loszutreten. Das ist die erste Show, die wir machen, und wir haben einige Geschichten für euch auf Lager, die euch vielleicht interessieren.
Wir haben es geschafft, Specky. Wir haben jetzt unseren eigenen Podcast, ja, unsere eigene Radioshow, und wir freuen uns ja auch wirklich sehr, muss man sagen. Und haben natürlich auch ein bisschen endlich mal noch eine andere Beschäftigung. Du hast ja natürlich auch schon viel zu tun gehabt im letzten Jahr, Ende des letzten Jahres. Und wir freuen uns sehr. Und für mich zum Beispiel war Radio und Podcast auch immer schon in der Jugend entscheidend, um irgendwie an Musik oder Informationen zu kommen. Deswegen freue ich mich wirklich, wirklich sehr, dass wir Radio und Podcast machen können.
Ich denke, ehrlich gesagt, ähnlich. Ja. Es ist ja so, dass Radio so ein bisschen, ich sage jetzt mal, ab den 2000er Jahren fast ein bisschen nicht eingeschlafen ist, aber es ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Es war ja alles dann nur noch auf Fernsehen und so, und Radio war dann so ein Beiläufer. Und jetzt gibt's ja irgendwie diese ganzen Podcasts, und die sind ja wirklich hypermodern, muss man schon fast sagen. Und ist für uns natürlich auch eine Ehre und eine große Auszeichnung, wie du schon gesagt hast, dass wir jetzt auf so einem renommierten und tollen Sender wie Rockantenne da am Start sein dürfen mit unserem eigenen Ding. Ja. Und das auch noch zum Jahresstart. Leute, ich wünsche euch, oder wir wünschen euch natürlich alles Gute für 21, dass es hier alles ein bisschen glimpflicher, besser und vielleicht auch gesünder abläuft wie das Jahr 2020. Wir sind froh, dass es vorbei ist, weil es war nicht besonders musiker- und künstlerfreundlich und auch nicht für unsere Leute, die in der Crew von In Extremo arbeiten. Das ganze Event-Business ist natürlich gekippt, und ja, es war alles nicht ganz so einfach. Also lasst uns positiv und frohen Mutes in die Zukunft blicken. 21, here we go.
Und da wir hier den ersten Podcast machen und die erste Radioshow gerade gemacht hatten, wollen wir euch natürlich auch ein bisschen erklären, um was hier geht. Also wir werden Rubriken haben, wir werden über viele Sachen reden von In Extremo, wir werden ab und zu Gäste dabei haben, wir werden dann mit dem Gast ein wenig reden und ein bisschen lustig sein. Wir haben Rubriken, zum Beispiel das rasende Zeitrad, wir haben Sternhage voll, eine Rubrik, da werden wir ein wenig über Backstage und In Extremo und über unsere Rock'n'Roll-Geschichten der letzten Jahrzehnte reden und so weiter und so fort.
Ja, weil du gerade gesagt hast, Basti, Jahrzehnte. Es ist ja so, wir hätten ja im Jahr 2020 eigentlich unser 25-jähriges Bandjubiläum abgefeiert. Wir haben es ja auch gehabt, nur war nicht viel um die Band. Wir haben 3 Konzerte gehabt. Ja. Eins davon war eine große Streaming-Show fürs legendäre und weltbekannte Wacken Open Air, das sogenannte Wacken Worldwide 2020. Und dann hatten wir noch 2 Shows auf der Peisnitzinsel in Halle an der Saale. Vor sage und schreibe pro Show 900 Leuten. Mehr durften nicht auf dieses Feld, wo eigentlich 10.000 Leute drauf passen. Ja. Also Sting hat da gespielt 2019. Vor sage und schreibe 10.000 Leuten. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wie das für uns auch auf der Bühne gewirkt hat, wenn du von der Bühne normalerweise in die Massen guckst. Ja, ja. Und dann stehen da aber nicht so viele, wie eigentlich auf den Anger passen, sondern es stehen nur pro Konzert 900 Leute da. Es war toll, die Möglichkeit zu haben, zu spielen, aber es ist natürlich nicht ganz so befriedigend gewesen wie die Ausblicke, die wir sonst schon genießen durften.
Das ist richtig, aber war natürlich für trotzdem eine Gelegenheit, einfach mal wieder live zu spielen. Wir hatten trotzdem Spaß und viel Freude. Wir werden schauen, wie es jetzt wird im Jahre 2021. Wir sind guter Dinge an sich, und wie gesagt, wir haben eine eigene Sendung, und Specky und ich, wir freuen uns wirklich, wirklich sehr darüber.
Richtig. Und es wird auch im Jahr 21 eigentlich sich ein bisschen was ändern, weil wir auch jetzt gerade über die Konzerte gesprochen haben. Wir haben ein paar Sachen angekündigt. Wir werden mal wieder live spielen, und diese Konzerte stellen wir unter das Motto Endlich Live. Ja. Das sind praktisch Shows, die wir durchführen dürfen nach den Sicherheits- und nach den Hygienebestimmungen. Genau, die werden dann stattfinden im Sommer.
Und wir hoffen natürlich, dass einfach im Gegensatz zum letzten Jahr das alles ein wenig in die richtige Richtung geht und wir dann zum halbwegs normalen Leben zurückkommen, obwohl wir nicht ganz genau wissen, wie sich das entwickeln wird. Aber wir haben auf jeden Fall erstmal Konzerte. Da müsst ihr euch mal schlau machen auf unserer Homepage, da seht ihr die Termine.
Genau. Und Tickets könnt ihr auch kaufen, zum Beispiel direkt bei der Rockantenne auf der Seite. Ja. Also das funktioniert ganz gut. Aber Basti, bevor wir irgendwie weitere Zukunftsausblicke tätigen, was war besonders im Jahr 2020 für dich? Also neben der Band, die ja ein bisschen aufs Abstellgleis geschoben werden musste, aus Gründen, die jeder mitbekommen hat. Was war irgendwie bei dir los im Jahr 2020?
Ähnlich wie bei dir. Also wir haben uns sehr selten gesehen letztes Jahr, ne? 2020 war wirklich ein Jahr, wo wir uns wenig gesehen haben, ab und zu mal. Naja, ich betreibe mit meiner Freundin noch ein Café in Berlin. Das Kleine Sonntag heißt das. Und da haben wir so ein bisschen, wir durften natürlich dann auch kurz mal aufmachen, hatten dann mit Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen und so weiter, hatten das Café noch ein bisschen weitergeführt, haben uns aber jetzt so ein bisschen mehr auf Bestellung und Cakes by Order umorientiert und versuchen eigentlich zu backen und Macarons und so ein bisschen Baumkuchen und so weiter.
Alles sehr lecker.
Alles sehr lecker.
Kann ich bestätigen.
Leider können wir keinen Kaffee liefern. Der ist natürlich kalt, dann, bis er angekommen ist. Aber wir haben da so ein bisschen umgestellt und haben jetzt so ein bisschen im Café was gemacht. Ich habe mich ein bisschen weiter mit Audio-Mastering und Audioprogramm und so ein bisschen, wie sagt man?
Gepflanzt.
Fortgepflanzt. Ja, ein bisschen weiter, sich ein bisschen schlauer gemacht und so weiter. Also ich habe hier noch zu tun eigentlich, aber natürlich wäre es schön, wenn man mit der Band wieder auf Tour geht, wobei man ja vor allen Dingen auch sagen muss, dass wir unsere Kompass zur Sonne Tour noch nicht mal gespielt haben. Nee. Wir haben sie noch nie mal angefangen.
Nee, also, leider nicht. Leider. Aber ich habe noch eine Frage, Basti. Ja. Ist das nicht eine ganz gefährliche Mischung, wenn man am Rechner sitzt und Musik produziert und ein eigenes Café betreibt, wo es leckere Geschichten in Form von Süßwaren gibt? Also ich würde mich ertappen. Ich würde wahrscheinlich 6 Liter Kaffee saufen am Tag. Wahrscheinlich 4 oder 5 Torten dabei verdreschen.
Ja, das mache ich nicht. Ja, ist natürlich ein bisschen gefährlich. Klar, aber eigentlich ja auch ein bisschen Luxus, weil ich muss jetzt nicht weit fahren, wenn ich jetzt sozusagen meine Studiosachen machen muss, sondern habe die bei mir zu Hause und kann eigentlich aufstehen, wann ich will. Das ist natürlich auch teilweise ein bisschen gefährlich. Aber man kann irgendwie sich da, weiß ich nicht, man setzt sich dann irgendwie ran und dann ackert man.
Okay.
Aber zurück zur auch der anderen Frage, was hast du gemacht? Also du warst sehr, sehr erfolgreich schon mit deinen Kochshows.
Ja.
Wie ich mitbekommen habe. Ja. Fand, und sehr, sehr, sehr cool. Also auf jeden Fall, wer es noch nicht gesehen hat, aber wahrscheinlich habt ihr es alle schon gesehen und gehört. Der Specki hat eine eigene Kochshow, Herdbanger heißt die, und da wird er vielleicht jetzt mal kurz ein bisschen noch was drüber erzählen.
Da erzähle ich natürlich sehr gerne was drüber. In diesem verflixten Jahr 2020, was nun endlich der Geschichte angehört, sitzt man natürlich viel rum als Musiker. Wenn man nicht auf Tour fährt, nicht mit seinen Jungs unterwegs ist, die Crew nicht trifft und so weiter, kommt man auf andere Gedanken. Und dann ist mir doch irgendwann mal klar geworden, dass es doch wunderschön ist, mit Leuten zu kochen, die man gern treffen will, und mit ihnen alles zu besprechen, was es eben zu besprechen gibt, und nebenbei ein bisschen zu musizieren. Und deswegen habe ich angefangen, meine eigene Musik-Kochsendung Herdbanger an den Start zu bringen. Und ich lade praktisch Freunde ein, befreundete Musiker, die mich besuchen kommen, mit denen mache ich ihr Leibgericht. Die bringen praktisch das mit, was sie am liebsten essen oder zu was sie eine bestimmte Erinnerung oder eine bestimmte Beziehung haben. Und das versuchen wir ein bisschen schöner hinzukriegen, wie es vielleicht eigentlich in ihren Gedanken ist. Und dann wird natürlich gejammt. Wir quatschen viel, wir haben viel Zeit, wir haben ein paar Spielchen auf Lager. Das ist also eine ganz schöne Sache. Guckt mal rein beim Herdbanger, wenn ihr Bock habt. Das läuft auf Twitch.
Aber es gibt ja natürlich einige Kochshows schon, aber so jetzt in der Verbindung mit Musik und Kochen gab's noch nicht, ne? Also da bist du irgendwie exklusiv, oder?
Das hoffe ich, Ich glaube, ich bin auch die erste Musikkochshow, die überhaupt bei Twitch läuft. Also das war auch ein Grund, warum wir gesagt haben, wir fangen jetzt auch noch im Jahr 2020 damit an, weil wir natürlich auch schnell sein wollten und die Ersten sein wollten. Es ist alles ein bisschen rudimentär am Anfang noch. Vielleicht wird es irgendwann auch noch toller und aufgeblasener, aber eigentlich will ich das gar nicht. Mir gefällt es eigentlich ganz gut, wenn das einfach locker aus der Hüfte geschossen kommt und eben nicht so eine überzüchtete Kochshow ist, die im Fernsehen läuft und die kein Mensch mehr sehen kann und wo man weiß, das, was du da gerade kochst, das ist leider schon vor 4 Stunden fertig gewesen, weil das schaffst du nämlich gar nicht in 1,5 Stunden. Also es ist alles live, es ist nichts getrickst, es gibt keinen doppelten Boden, es ist einfach, Freunde treffen sich auf ein Bier, kochen, quatschen, musizieren, haben eine gute Zeit.
Super, Herr so kam es auch rüber. Ich finde es also super. Ich freue mich sehr, dass
du. Vielen Dank, lieber Basti.
Ja, freut mich auch. Ansonsten ja, sind wir natürlich irgendwie mit In Extremo natürlich irgendwie, da braucht euch keinen Kopf machen, liebe Fans, liebe Hörer, liebe Neufans. wir sind natürlich auch schon ein bisschen am neuen Material schreiben, aber das ist noch zu früh, um darüber zu erzählen, denke ich, oder, Specki?
Ja, man kann ja mal sagen, dass die Band noch nicht jetzt ausgelöscht ist, weil wir ein schwieriges Jahr hatten. Im Gegenteil.
Nein.
Wir haben unser Album Kompass zur Sonne im Mai veröffentlicht. Dann wurde natürlich nicht viel damit live gespielt. Das heißt, es steht noch eigentlich die eigentliche Kompass zur Sonne Tour aus, die wir dann im April 22 spielen wollen.
Ja.
Also das dauert dann noch ein bisschen. Ja, heute 1. Januar 2021.
Ja, Wahnsinn.
Ja, das ist noch lang hin, aber mein Gott.
Leider andere Zeiten, aber kann man nichts machen. Ne? Was hilft's? Aber wir sind trotzdem, irgendwie bleiben wir optimistisch und es wird natürlich trotzdem weitergehen.
Ja, und wir überbrücken die Zeit ganz einfach mit Lebenszeichen in Form von Podcasts und von Radioshows und so weiter.
Ja.
Wenn wir schon nicht live spielen dürfen, dann sind wir natürlich trotzdem für euch da und suchen uns Wege, um euch zu entertainen.
Hättest du denn, du bist ja 2010 bei uns, ne? Da bist du dazugekommen, ne?
Richtig.
Hättest du das dann gedacht, dass wir mal einen Podcast machen? Solche Gedanken, dass man vielleicht auch, also ich find's ja gut, dass man mal ein bisschen was anderes auch macht.
Ja.
Also ist natürlich jetzt nicht total, wir werden jetzt nicht Lampenpferdchen oder keine Ahnung, ne? Aber ist doch schön, mal was anzumachen. Hättest du damals gedacht, als du eingestiegen bist?
Nee, ganz ehrlich nicht. Also ich hätte es mir vielleicht gewünscht oder ich fand es auch irgendwie jetzt eine geile Überraschung, dass wir angefragt wurden, um diese Chance zu bekommen, von Rockantenne jetzt hier irgendwie diese Radioshow und den Podcast machen zu dürfen. Aber natürlich steigst du nicht als neuer Schlagzeuger bei einer Band ein, weil du denkst, du bist dann öfter im Radio zu hören. Das ist jetzt praktisch eine Geschichte, die sich so ergeben hat. Die stört auch nicht beim Bügeln, ganz ehrlich. Das ist eine Erweiterung. Man lernt auch viel, oder? Also
ja.
Jetzt hier am Mikrofon zu sitzen und so aus dem Nähkästchen zu plaudern, ist ja auch nicht das alltägliche oder das tägliche Brot für uns Musiker. Sondern wir spielen eher oder sind im Studio, machen unsere Arbeit und sind eigentlich im Radio immer dann, wenn neue CDs kommen oder so. Aber jetzt, auch ohne neue CDs und dann viel, viel länger im Radio zu sein, ist eine schöne Sache. Ich freue mich, dass wir das zusammen machen, Basti.
Mir fällt ja gerade so dazu noch ein, dass wir reden ja sozusagen über die Kompass zur Sonne. Ich nutze jetzt hier mal die Gelegenheit, um darauf hinzuweisen, dass wir nochmal eine zweite Second Edition im letzten Herbst rausgebracht hatten.
Ja.
Von Kompass zur Sonne. Wer es noch nicht gehört hat, mit vielen, vielen neuen Tracks. Ja, von Faun zum Beispiel. Die Band Faun hat mitgemacht.
Die haben Liam gecovert, oder?
Deutsche Version von Liam, ne?
Super. Super
schön geworden, echt. Ja, und auch Scala, ich weiß nicht, wer es kennt, ist ein Chor. Und wer war da noch dabei?
Götz Alsmann hat natürlich mitgemacht bei den
Grüße an Götz.
Bei einer Akustikversion von Schenk nochmal ein.
Ja.
Da gibt's eben auch dann die Chorversion, also eine reine A Cappella-Version. Außerdem haben wir den Song Segeln ohne Wind in einer grundfreien Version.
Und noch ein zusätzlicher Song ewig sein, ne? Den haben wir überbracht. Aber das nur vielleicht so ein bisschen am Rande.
Am Rande, was man aber noch dazu sagen sollte, ist, dass natürlich die Extended Edition von Kompass zur Sonne in einer klimaneutralen Verpackung jetzt rausgekommen ist. Das war uns ganz wichtig.
Ja.
Leute, ihr wisst ja auch alle, jetzt sind wir im Jahr 21 und das Müllproblem ist damit nicht weg, sondern es wächst weiter. Und wir wollten uns da nicht irgendwie hinten anstellen und auch noch den nächsten Müll auf den großen Haufen schmeißen, sondern wir haben gesagt, unsere Extended Edition von Kompass zur Sonne soll klimaneutral verpackt sein. Und außerdem ist es nicht nur so, dass die toll verpackt ist, sondern wir unterstützen damit auch ein regionales Baumpflanzprojekt. Ganz wichtig, ja. Also wir müssen uns kümmern und da fangen wir gleich heiter damit an, im Jahr 21 da mit gutem Beispiel voranzugehen. Basti, wir können ja nochmal kurz quatschen. Irgendwie zum Beispiel, als wir uns kennengelernt haben, es war ja im Jahr 2010, im April.
Ja.
Weißt du noch? Damals im Jahr 2010.
Nein, als wir uns das erste Mal trafen.
Wir haben uns ja nicht zum ersten Mal getroffen.
Nee,
wir sind uns schon öfter über den Weg gelaufen.
Aber
fällt mir was ein. Es hat sich natürlich irgendwie ergeben, dass ich im April 2010 zu dieser unverwüstlichen, uneinholbaren und einzigartigen Band in Extremo gestoßen bin.
Ja, 2010 war es, ne? 2010.
Mhm.
Ja, ich weiß ja nicht mehr, wie wir eigentlich so richtig den Kontakt zu dir herstellt. Es gab eigentlich ja schon eine Geschichte davor, ne? Wir wollten eigentlich auf Akustiktour gehen und Rainer ist der damalige Schlagzeuger, ne? Grüße nochmal an Rainer. Der ist dann ganz kurzfristig erkrankt. Und ich glaube, wir haben dann irgendwie überlegt und der Dirk, unser Tourbegleiter, kannte dich. Mhm. Und dann haben wir versucht, dich zu erreichen und du musstest aber, hattest irgendwie andere Verpflichtungen.
In welcher
Form auch immer.
Das waren musikalische Verpflichtungen.
Natürlich. Ja, und jedenfalls haben wir die Akustiktour, haben wir dann so mit Biegen und Brechen noch irgendwie gemacht. einer war dann auch im Krankenhaus, glaube ich, irgendwie oder so. Ich weiß, ich krieg's jetzt ja nicht mehr wirklich ganz genau zusammen. Und dann gab's irgendwann mal den ersten Kontakt zu dir, ne?
Richtig. Und da konnte ich eben nicht. Da war die Tranquillo-Tour, hieß die damals, Tranquillo, oder?
Ja, ja.
War praktisch eine Akustiktour der Band In Extremo, die mit dem aktuellen Album Sängerkrieg eben auch mal was anderes spielen wollten. Da waren natürlich nicht nur Songs von Sängerkrieg, sondern auch alle möglichen anderen Band-Hits und so weiter zu hören. Auf jeden Fall wurde ich angefragt, ob ich heute Abend nach Dresden kommen kann. Ich muss dazu sagen, ich habe damals noch in Landsberg am Lech gewohnt, also in der Nähe von München. Und ich sollte eben so dann sofort ins Auto steigen und nach Dresden kommen, weil da wäre noch eine Probe, weil dann ab morgen die erste Show der Akustiktour wäre. Und ich habe dann gesagt, Jungs, das würde ich jetzt tun und ich würde es mit großer Freude tun, aber das geht nicht, weil ich fahre nämlich morgen mit meiner Band Letzte Instanz, bei der ich früher gespielt habe, selbst auf Tour. Also das heißt, ihr müsst jungen anderen suchen, ich bin schon anderweitig verabredet.
Und da waren wir natürlich sehr, sehr traurig. Ne? Ja. Weil der freche Florian hat uns abgesagt.
Der freche Flochi konnte nicht, genau.
Aber dann ging es dann irgendwie weiter. Ne? Wir haben dann, irgendwann ging es ja noch schnell daran, da hatten wir uns dann doch gefunden. War jetzt nicht so einfach, glaube ich. Ne? Du musstest das der letzten Instanz natürlich auch beibringen, war jetzt nicht ganz so einfach. Und dann ging es eigentlich auch schon weiter. Sterneisen stand an.
Eigentlich ja.
Ne? Und dann haben wir Vorproduktionen gemacht. Das war damals noch in Berlin im legendären Knarr-Club, den es mittlerweile leider auch nicht gibt. Da war ich das erste Mal 1983, kann ich mich erinnern.
Was war es für ein Konzert? Kannst du dich erinnern?
Nee, da war so ein Jugendclub. Da waren schon auch ab und zu mal Konzerte, aber war so eher so ein Jugendclub.
Also
da
eher was zum Baggern, oder?
Ja, voll zum Baggern. Also man hat aber richtig angestanden, irgendwie eine halbe Stunde, eine Stunde.
Zum Baggern anstehen.
So
war das früher bei euch.
Ja, im legendären Knarr-Club. Einige werden es wahrscheinlich den Club noch kennen. Und da kann ich mich erinnern, hatten wir oben so ein Studio und einen riesen Proberaum und eine Küche und hast du nicht gesehen und so weiter. Und da haben wir dann angefangen, die Vorproduktion zu Sterneisen zu machen.
Richtig, vorwiegend nachts.
Vorwiegend nachts.
Und zwar lang.
Ja, nachts, mehrere Nächte lang auch. Ja, und das war auch eine der besten Platten von uns, finde ich. Nein.
Sehr schöne Platte geworden, aber dass sich die Leute vielleicht auch noch ein bisschen besser vorstellen können, was wir da nachts so getrieben haben. Ich kann mich erinnern, ihr kennt ja das vielleicht, dass so Tonstudios immer aus zwei Räumen bestehen. Aus einem Raum kommt's laut und aus dem anderen Raum kommt's eher leise. Da sitzt aber der Mann, der natürlich irgendwie alles zusammenhält und sieht, dass das Zeug alles gut auf Tape kommen kann man nicht mehr sagen. Es gab ja, wir machen ja schon lange auch mit Harddisk Recording rum natürlich, auch damals 2010. Aber der laute Mann war in dem Fall ich an meinem Schlagzeug und der leisere Part war Basti, der natürlich mir nicht irgendwie sagen konnte, welchen Part ich jetzt spielen soll. Und dann haben wir uns praktisch über diese Scheibe unterhalten in einer Zeichensprache. Das werde ich nicht vergessen. Ich saß am Schlagzeug und habe getrommelt und habe immer durch diese Scheibe geglotzt und hinter der saß Basti und hat mir praktisch verschiedenste
Gebärdensprache
versucht irgendwie durch die Scheibe zu sagen, was ich jetzt machen soll. Da gab es zum Beispiel Zeichen wie eine zwei Hände, die sich über dem Kopf treffen und somit eine Brücke bilden. Das war praktisch dann das Zeichen, jetzt geht's in die Bridge. Oder es gab eine große Kreisbewegung mit dem Arm. Jetzt geht's in den Refrain. Oder jetzt kommt der leise Part. Das war dann praktisch das Mäuschen spielen und den Zeigefinger auf ihr Lippen legen.
Ja, so zusammen gekauert. Ne,
so. Ja, wir haben da uns wirklich ein tolles System entwickelt, wie wir praktisch miteinander kommunizieren konnten. Der eine hat gemixt und die Zeichen gegeben und der andere hat reingehauen wie ein Blöder. Ja. Und so ist eigentlich sind die ersten Songs für damals Sterneneisen entstanden.
Ja. Also Specki hatte sozusagen die wundervolle Aufgabe, auf irgendwelchen Riffs von mir oder irgendwelchen Müll erstmal um was Vernünftiges drauf zu trommeln und nicht dieses Programmierte dazu haben. Aber hat sehr viel Spaß gemacht, war eine wunderschöne Zeit, finde ich.
Absolut, absolut.
So, und dann sind wir beide auch schon einfach mal losgereist auf eine Reise, war? Und zwar, weil wir in Amerika und Mexiko gespielt hatten. Oder?
Richtig.
Nee, Amerika nicht diesmal. Doch.
Wir sind zunächst geflogen von Berlin nach Miami in Florida. Und haben
halbe Arschbacke, wie du immer sagst.
Richtig, auf der linken Arschbacke mal kurz rüber gechattet und sind dann da an diesem Abend auf ein Kreuzfahrtschiff gestiegen, nämlich zu dem Festival 70.000 Tons of Metal. Was man wissen sollte, ist, dass das, glaube ich, die dritte Ausgabe von diesem Festival war. Es hat gestartet auf einem Schiff mit wirklich 70.000 Tonnen. Das Schiff aus dem dritten Jahr war dann schon deutlich größer und deutlich schwerer. Ich glaube, wir waren dann auf einem Schiff mit 120.000 Tonnen Metall. Ja, ja. Aber das Festival hat natürlich seinen Namen behalten.
Und wir reden nur von den Fans. 120.000. Nee, ja, es war alles, aber geil, das war auch wirklich geil, ja, muss man sagen, weil
es sind auch wirklich Sachen, die jetzt natürlich in mit dem Jahr 2020, wo man einen ganz anderen Blick aufs Leben irgendwie bekommen hat, da zehrt man schon sehr daran, dass man sagt, ja, ey, kannst du dich erinnern, da 2012 waren wir im Januar in Amerika, sind auf das Schiff gestiegen und sind dann 5 Tage durch die Karibik geschippert mit 30 anderen Metal-Kapellen aus allen Herren Ländern.
Weißt du noch das Reiseziel? Also wir waren ja öfter da. Cayman Island, was?
Genau, wir sind gefahren praktisch von Miami an Kuba entlang zu den Cayman Islands, ein Steuerparadies. Auf der Insel wird dir praktisch schon beim ersten Schritt, wenn du ankommst, viel Schmuck angeboten.
Ja, für guten Preis.
Für guten Preis, genau, für wenig Steuern. Ich habe mir auch sagen lassen, dass viele Amerikaner, die eher betucht sind, sehr viele Schiffe und so dort versichern oder auch dort anmelden, weil natürlich die Steuern da ganz anders sind als in den USA. Und was man eben auch wissen muss, ist, dass die USA ja eine relativ hohe Steuer hat für Bands, die spielen wollen, also an Abgaben. Ja. Die fällt aber natürlich auf dem Schiff weg, weil du bist ja in International Waters, nämlich nach 7 Seemeilen. Ja. Wenn du die Küste verlässt, dann hat der amerikanische Staat dann eben nicht mehr viel zu verdienen, sondern du bist in International Waters und kannst eben dann steuerfrei musizieren.
Ja. Das ist auch ein Grund. Und das haben wir auch so gemacht.
Das haben wir so gemacht.
Ich kann mich noch erinnern, als wir Cayman Islands, ich glaube, wir waren schon draußen irgendwie und da war so ein geniales Bild, wie so auf so eine Urlaubs-Jamaika-Insel, sag ich mal, sonnige Insel, so 1500, 2000, ich weiß nicht, wie viel auf dem Schiff waren, aber so eine schwarze, natürlich Metalhead-mäßig, alle schwarz angezogen und sind dann da schön am Karibikstrand mit ihren schwarzen Klamotten und irgendwann waren alle Hacke und alle voll. Aber es war eine schöne Zeit, war ja, wunderbar. Ich finde ja auch, dass man das mittlerweile einfach mehr zu schätzen weiß. Total. Weil dieses letzte Jahr einfach so
anders war.
Anders war, sagen wir es mal so. Ja, schöne Zeit. Und dann haben wir in Mexiko auch noch gespielt dann? Ja, klar.
Wir sind dann nach 4 oder 5 Tagen, wie gesagt, wieder in Miami angekommen, haben das Schiff verlassen und sind zum International Airport und sind nach Mexico City geflogen. Hatten da dann irgendwie 1 oder 2 Tage später eine Show in dem berühmten Circo Volontaire, heißt der, glaube ich.
Richtig.
Ja. Ein alter Zirkus mitten in der Innenstadt, kann man nicht sagen, bei Mexico City, das ist ja egal, wo du bist, ist alles Innenstadt.
Wissen wir auch nicht.
Wissen es nicht, aber es ist ein alter Zirkus, ein großes, also kein Zirkuszelt, sondern ein großes Betongebäude.
Varieté, keine Ahnung.
Mit einer Manege in der Mitte und dann so großen Sitzreihen, die theatermäßig angeordnet sind, die praktisch so wie ein Amphitheater schon fast aufgebaut sind. Ja. Und mit einer relativ großen und hohen Bühne, also wir konnten da auch eine fette Show abliefern. Mit dabei waren, glaube ich, an dem Abend Blind Guardian, wenn mich nicht alles täuscht.
Ich glaube, wir haben noch nicht schon mal drüber. Ich würde sagen, Blind Guardian war dabei und noch nicht Trivium, sondern. Ich hab's vergessen, leider. Ich
weiß auch nicht mehr genau.
Aber wir haben dann
Equilibrium vielleicht.
So.
Die waren, glaube ich, noch
dabei. Ja, die waren,
hast du recht. Es war praktisch so ein Triple-Ausflug von Bands, die auch schon vorher auf dem Kreuzfahrtschiff waren, 70.000 Tons of Metal.
Ach, stimmt.
Die sind dann zusammen weitergeflogen, haben noch eine fette Show hinten dran gehangen in Mexico City. Und dann war es eigentlich so, dass wir nach diesem berauschenden Abend ins Hotel gebracht wurden.
Ach was?
Und haben sie ins Hotel geführt.
Weiß ich nicht.
Der oder andere auf allen Vieren in den Fahrstuhl gekrochen und jeder hat sich auf sein Zimmer zurückgezogen. Und dann war es, glaube ich, so, dass wir am nächsten Tag uns noch zum Frühstück getroffen hatten. Band, Crew und alle Mannen der legendären Reisegruppe in Extremo aus Berlin. Und wir sind dann getrennte Wege gegangen. Wir haben die Band und die Crew verabschiedet. Die sind zum Flughafen gebracht worden und sind zurück nach Alemannia geflogen. Und Basti und ich haben gesagt, jetzt oder nie, das ist unsere Chance. Wir sind ja schon in Mexico City. Wir sind doch nicht doof und fliegen jetzt zurück im Januar, wenn wir eh nichts zu tun haben gerade. Nee. Wir machen weiter und gehen auf 8-wöchige Mittelamerika-Reise.
Stimmt, so haben wir uns vorgenommen und wir haben es auch wirklich durchgezogen. Ich weiß nicht genau, ob es jetzt 8 Wochen waren. Aber wir sind dann von Mexiko weiter, kann ich mich erinnern.
Naja, wir sind erstmal
in Mexiko versagt. Nochmal.
Aber richtig.
So ein bisschen.
Du hast mir ein paar Sachen gezeigt, zum Beispiel dieses Grand Hotel am Zucalo.
Ja.
Also dieser ganz berühmte Hauptplatz praktisch von Mexico City, auf dem, glaube ich, nach wie vor die größte Nationalflagge der Welt weht. Das ist ein Fahnenmast, der ist wahrscheinlich 80 Meter hoch und da hängt eine Fahne dran, die hat 60 mal 30 Meter.
Ja, aber auf den Fotos, die ich neulich gefunden habe, da war die Fahne ganz erbärmlich, hing so runter. Also da war es so windstill, dass überhaupt nicht von der größten Fahne zu sehen war. Also die hing ganz erbärmlich runter wie ein leerer, nasser Sack.
Wie eine alte Unterbuchse.
Aber da waren wir dann in Mexico City, ne? Waren wir da? Sind wir dann gleich weiter oder haben wir da...
Na, wir waren dann noch eine Nacht da, glaube ich.
Ja.
Es war auf jeden Fall dann so, dass, wir waren nicht mehr eine Nacht da. Wir hatten noch einen Tag. Also morgens haben wir die Band und Crew verabschiedet und wir haben einen schönen Tag in Mexico City verlebt.
Also dann zu diesem riesigen Busbahnhof, ne?
Richtig.
Wow.
Und das war auch eine Geschichte. Ich weiß noch, dass wir in ein Taxi gestiegen sind und dem Taxifahrer versucht hatten zu erklären, dass wir zu diesem Busbahnhof möchten. Das hat er dann auch kapiert und hat gesagt, Jungs, ich bringe euch da schon hin, aber ihr steigt hinten ein. Und ihr macht sofort die Knöpfe runter, dass keiner die Tür öffnen kann. Und ich werde bei keiner roten Ampel anhalten.
Ja, das ist ja, ich war das erste Mal in Mexiko schon 2001 oder so, auch mit in Extremo, war für uns alle das erste Mal. Und ich kann mich erinnern, als wir jetzt da waren, 2012 dann, gibt es ja Regelungen irgendwie, dass Frauen bei einer roten Ampel auf jeden Fall rüberfahren dürfen.
Warum?
Ja, weil es einfach zu gefährlich ist.
Richtig.
Die machen zu und können einfach, also ist schon ein bisschen, befremdlich und beängstigend. Aber hast du recht, denn der Taxifahrer hat uns dann zu diesem Busbahnhof gebracht.
Und ist durchgeheizt. Nirgendwo angehalten und hat gesagt, wer hält da eben auch nicht an, weil es eine ganz gefährliche Gegend ist. Ich glaube, dass Mexico City generell jetzt nicht ganz ungefährlich ist, aber ich glaube, wir sind durch wirklich auch Ecken da gefahren, Favela-mäßig da.
Da willst du nur wohnen, wenn es Schill heißt. Ach nee, das ist aber Brasilien, wo der wohnt. Egal. Genau. Aber es war eine schöne Zeit. Und dann waren wir
am Busbahnhof.
Am Busbahnhof und sind.
Haben uns equipped und sind in diese
Gefriertruhen sozusagen eingestiegen. Ich kann mich erinnern, dass das so kalt war in diesen Bussen immer, dass man, wenn man ausgestiegen ist, also völlig dieses warme Brett einem völlig erschlagen hat. Und dann waren wir, wo waren wir denn dann? Wo sind wir denn dann hin?
Nachts Guatemala? Da sind wir erstmal über Nacht, sind wir gefahren nach Acapulco. Und sind morgens um 6 dann irgendwie ausgekotzt worden, durchgekühlt, beziehungsweise tiefgefroren.
Ja, tiefgefroren.
Aus unserem Bus und standen dann auf der Straße, wo auch natürlich schon ein wunderschöner Blick auf den Pacifico zu sehen war. Und ich weiß noch, es war morgens um 6 und wir waren, wie gesagt, natürlich völlig übernächtigt und tiefgefroren und auch ein bisschen angesoffen, weil wir haben uns natürlich auch ordentlich Bier und Utensilien mit in den Bus genommen, um die Nacht gut zu überstehen. Es war sehr lustig. Gepennt haben wir fast gar nicht.
Nee,
und
warum
dann,
auch?
Dann ging diese Bustür auf und wir standen morgens um 6 am Pacifik.
Oh,
sind erstmal zum Frühstücken gegangen. Was hat es gegeben? Bohnen.
Tequila. Ich weiß ja gar nicht, ob wir das einrichten können, aber ich habe so ein paar Fotos gefunden und vielleicht kann man ja auch eine kleine Bildergalerie bei Rockantenne hochstellen oder wie auch immer. Da müssen wir mal die Jungs und Mädels mal fragen oder bei uns auf der Seite, damit ihr euch ein bisschen vielleicht vorstellen könnt, wie es da aussah. Und dann hat man vielleicht ein bisschen mehr Bilder im Kopf. War auf jeden Fall eine spannende Zeit. Und dann sind wir auch noch weiter, wa? Ich krieg die Station da nicht zusammen. Ich weiß nur, dass wir in Acapulco waren. Dann waren wir irgendwann in Tapachula, hieß der Ort.
Das ist, glaube ich, der Grenzübergang danach.
Genau.
War es Nicaragua oder? Nicaragua kommt da noch nicht, da kommt erst Belize ja auch nicht.
Ja,
also, um's irgendwie einzurahmen, wir haben Mittelamerika kreuz und quer durchforstet über verschiedenste Städte und auch Strände, wo man einfach dann mal, hängen geblieben sind, mal die 2-3 Tage irgendwo an einem Ort waren.
Sehr, sehr interessant und auch irgendwie Einflüsse hat man so, weil eigentlich hat man an allen Ecken und Enden irgendwie auch Musik gehört, ne? Sich erinnern, denn überall war eigentlich immer irgendwas, die lateinamerikanischen Menschen sind ja da sowieso ein bisschen heißblütiger als wir. Und war irgendwie wirklich schön und dann ging's weiter nach Guatemala.
Guatemala.
Dann sind wir irgendwann in Panama gelandet. Wahrscheinlich vergesse ich irgendwie noch einen Ort und sind dann ins wunderschöne Kuba
geflogen. Richtig.
Musste man fliegen, weil man von da, wo wir waren, nicht direkt fliegen konnte. Wegen Amerika musste man so einen Gabelflug nehmen, so einen sogenannten Gabelflug und musste dann über Panama nach Kuba. Und in Kuba, da war natürlich für uns das erste Mal, war für dich, oder? Warst du schon mal vorher in Kuba?
Nee.
Auch erst
war mein erstes Mal mit dir. Wir sind nach Havanna geflogen, von Guatemala City aus.
Aber über Panama, ne, glaube ich, irgendwie so. Wir mussten da irgendwie.
Ich krieg's auch nicht mehr zusammen.
Man kriegt's nicht mehr zusammen. Ein paar Jahre liegen ja dazwischen, ein paar Jahre Rock'n'Roll. Ja, und dann waren wir aber in Kuba und da war irgendwie gleich, hast du gemerkt, da war die Zeitrechnung eine ganz andere. Ne? Wir haben in so einer, bei so einer Familie gewohnt, weißt du noch, in Havanna?
Oh ja.
Und das war total schön. Man hat so mit einem Mank, also nicht in irgendeinem teuren Hotel oder so gewohnt, sondern bei so einer Familie zu Hause, mit denen gesessen am Tisch. Ne? Und dann war irgendwie schön, muss ich sagen. Und überall Musik.
Wir haben eh immer Wert drauf gelegt bei unserer Reise, dass wir eben nicht so einen Touri-Clinch irgendwie abstottern und sagen, hier muss sie gewesen sein und da sind. Wir haben immer gesagt,
mit Bus vor allem viel, ne?
Mit dem Bus sind wir immer gefahren und eigentlich meistens auch eben so dritte Klasse Busse. Also wir hatten auch mal eine Situation in Costa Rica, glaube ich, dann irgendwo, wo dann mehr Hühner im Fahrgastraum waren als Menschen. Ja, also es war wirklich sehr, sehr nah am Kern und diese Reise werde ich auch deswegen nicht vergessen, weil wir eben gar keine fetten Hotels angesteuert haben, sondern wir haben immer geguckt, dass man irgendwo so unterkommt, ja, wo man möglichst nah an der Kultur des Landes auch ist. Und deswegen haben wir auch kulinarisch zum Beispiel alles mitgenommen, was natürlich angesagt ist. Nicht nur in fester Form, sondern auch in flüssiger Form.
Ja.
Und wir haben die regionalen Spirituosen durchgetestet, wie man es paar Ex-Los nicht besser machen könnte.
Oh ja, da waren einige sehr schöne Tequila-Sorten auch dabei, kann ich mich erinnern. Wir saßen irgendwann mal, ich weiß ja nicht, welcher Ort das war, aber da saßen wir mal und wir waren extrem begeistert von so einem Tequila. Vielleicht haben wir auch ja nicht mehr unterscheiden können, ob es ein guter oder ein schlechter ist, man weiß es nicht.
Ich glaube, er war gut. Ja, aber da fällt mir auch gerade ein, dass wir auch mal
im schönsten Zimmer der Welt hier schlafen haben.
Richtig, zusammen. Und zwar in Santa Cruz in Nicaragua muss das gewesen sein. Da sind wir gestrandet. Das war praktisch ein, also ich würde mal sagen, ein Montagezimmer in Deutschland ist dagegen ein Paradies. Ja. Das war ein Zimmer, das waren Betonbetten.
Das war ein Betonbett und wir haben ich hab das Bild noch im Kopf. Ich weiß nicht, ob ich da ein Foto gemacht hatte davon. Halt bestimmt, muss ich mal raussuchen. Da kann man sich nicht vorstellen. Das war wirklich, wir haben uns hingelegt. Wir waren aber so müde. Wir waren froh, dass wir irgendwie noch ein Zimmer gefunden hatten. Und waren so müde. Wir haben uns dann nur in Klamotten, wir haben das Zimmer gesehen, haben gesagt, ach du Scheiße. Wirklich. Das war so räudig, so ein Zimmer. Das Bett war aus Beton. Och, gar keine Matratze und die anderen Strömer. Aber hatten wir Schlafsäcke so ein bisschen mit?
Weiß ich gar Schlafsack nicht. Dabei.
Aber haben uns hingelegt, haben uns noch nie mal ausgezogen, weil wir dachten, jetzt holen wir uns die letzten Flöhe und weiß ich, was wir uns jetzt einfangen. Und ich kann mich auch erinnern, die Toilette und das Klo, wie es so in Lateinamerika und auch in Asien ist, war sozusagen ein Stück und wir sind noch nie mal auf Toilette gegangen, so eklig war das.
Richtig. Wir haben aber auch diesen völlig runtergeranzten Duschvorhang weggezogen und ich bin eigentlich davon ausgegangen, als ich dieses Ding zur Seite geklappt habe, dass da jetzt eigentlich auch ein Erstochener in der Ecke liegen muss. Also das war wirklich spooky.
Ja, sehr
und
spooky.
Eigentlich war es komisch, dass wir diesen Ort angesteuert haben, weil wir einfach nur diesen Namen gehört haben. Santa Cruz. Dann haben wir gesagt, Basti, da müssen wir hin, das klingt doch super.
Ja, ja.
Was aber Santa Cruz war noch nicht mal ein wirklicher Ort, es war eigentlich nur eine riesengroße Raffinerie am Pazifik.
Genau, so eine Industriestadt.
Eine Monsterfabrik, genau. Und da gab es dann irgendwelche Zimmer für irgendwelche Menschen, die da vielleicht mal was zu erledigen hatten.
Ja.
Aber Leute, merkt euch eins, Santa Cruz in Nicaragua, da könnt ihr eigentlich einen Bogen drum machen.
Ja, oder ihr habt eine Idee für ein schönes Hotel oder ein Wellness-Hotel, auch wie immer. Aber hat uns ja letztendlich auch ein bisschen von diesem Sterneisen Erfolgstrip, der in aller Bescheidenheit ist auch auf eins ja. Und dann hat uns natürlich sowas, diese Reise natürlich auch so vielleicht so ein bisschen wieder geerdet, ne? Also muss man
absolut, ja
auch mal sagen.
Ja, und auch natürlich eine dicke Freundschaft zusammengeschweißt.
Ja. Yes.
Weil wir kannten uns ja erst so ein Dreivierteljahr oder so und haben dann entschieden, jetzt irgendwie 8 Wochen oder 2 Monate.
Gewagte These auf jeden Fall.
Mit dem Bus durch Mittelamerika zu reisen und mal zu sehen, wo man so rauskommt und auch nicht wirklich ein Ziel hat und sagt, du, irgendwann, wenn wir keinen Bock mehr haben, dann nehmen wir uns einen Flieger und fliegen nach Hause. Und da einfach rum zu Touren war natürlich einfach, also besser kannst du jemanden eigentlich nicht kennenlernen als in so einer Zeit.
Ja, stimmt.
Für uns eine sehr wichtige Phase und sehr, sehr schöne Phase.
Sehr schöne Phase und ich war völlig dankbar, dass du Spanisch sprechen konntest.
Naja.
Und ich nicht so.
Das muss ich etwas revidieren. Spanisch sprechen können ist was anderes.
Naja, gut, aber du hast echt gut alles gemanagt. Echt gut.
Vielen Dank. Ja. Wir hatten aber viel Spaß auch bei unseren Versuchen, uns irgendwie zu erklären, kann mich erinnern, aber wir hatten einfach wir haben das Herz auf der Zunge getragen, wie man so schön sagt, weil wer sie nicht traut, der kann dann auch nicht gewinnen. Ja. Und ich weiß nicht, was wir den Menschen teilweise auf Spanisch nicht Spanisch versucht haben zu erklären. Wir leben noch und wir sind irgendwann auch dahin gekommen, wo wir hin wollten, nämlich nach Costa Rica, um ein paar Freunde zu besuchen, die auch aus dem Musikbusiness praktisch Jungs aus unserer Crew zu besuchen, die dort ein Haus haben.
Ja, oder mehrere Häuser hatten oder haben. Also waren ja mehrere Leute, ne? Waren ja auch, das war toll, diese, wie sagt man so, wenn ein Haus im von Ringo, dieses Okta-Haus, wie sagt man das? So, so rund, aber auch nicht rund. Also, weil, weißt du noch?
Okta-Häuschen.
Okta-Häuschen. Ich muss ich auch nochmal Fotos raussuchen. Also, wie gesagt, vielleicht können wir eine kleine Fotogalerie oder so irgendwo hochstellen und ihr könnt es euch mal ein bisschen angucken, dann wisst ihr überhaupt, über was wir hier reden. Aber war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Reise und eine sehr tolle Gelegenheit, uns auch selber mal kennenzulernen, uns beide. Ja, und dann, stimmt, du hast recht, Costa Rica hatte ich schon fast ein bisschen verdrängt. Da. Was haben wir denn da getrieben? Wir saßen am Steak essenderweise am Meer, ne?
Das war schön, wa? Wir haben dadurch, dass wir da natürlich Freunde hatten, auch sehr schnell Einblick bekommen in die, in die Situation, wie Deutsche zum Beispiel in Costa Rica leben, mit Costa Ricanern zusammen und sich super verstehen. Da gab es dann ein Steakhouse. Der Name fällt mir jetzt nicht mehr ein, aber der Steakhouse-Betreiber hieß Sergio.
Sergio
mit seiner Frau, genau. Die waren natürlich super cool drauf und haben, man muss wirklich sagen, einen der besten Steaks meines Lebens oder wahrscheinlich unseres Lebens gegessen. Das war ein Steakhouse, das war einfach am Sandstrand und jetzt war nicht so total durchgestylt und so, sondern es waren einfach so ein paar Bambusbauten und ein bisschen Bambusmöbel. Da saß man dann, hat auf den Pazifik rausgeschaut und hat wirklich von einem sehr, sehr schönen Holzkohlegrill super tolles Fleisch bekommen mit super schönen Beilagen. Und da waren wir dann eigentlich so gefühlt jeden zweiten Abend.
Da waren wir gefühlt jeden zweiten Abend und wir waren natürlich auch voller Endorphine. Und dann weiß ich noch, waren noch andere Freunde da. Wir waren also so eine schöne, ganz tolle Truppe und haben es uns wirklich gut gehen lassen.
Ja, auf jeden Fall.
Costa Rica.
Da war es ja so, da ist man ja auch schon sehr, sehr nah am Äquator. Da wird es also sehr früh dunkel im Januar und sehr früh hell. Und ich weiß noch, dass man, dass die Jungs, die wir besucht haben, die haben natürlich schon einen kostarikanischen Groove gehabt. Das heißt, die waren dann immer so um 10 abends wollten die ins Bett, weil es war einfach morgens um 3 wurde es schon wieder hell.
Ja, stimmt.
Und zwar war gar nicht das Problem, dass morgens die Sonne dich geweckt hat, sondern wir haben ja im Urwald gewohnt, in diesen Ranchos, also in diesen Häusern. Und da ging es wirklich morgens mit dem ersten kleinen Blitzelichtchen am Himmel ging es schon los, dass die Brüllaffen richtig losgelegt haben.
Oh.
Und Leute, das wollt ihr nicht hören.
Wahnsinn.
Morgens um 2:30 oder wann das war. Da ist die Nacht definitiv gelaufen.
Vorbei und man hat oben so ein bisschen Angst. Das ist so ein bisschen Schiss, weil ich wüsste überhaupt nicht, wie man es einordnen kann.
Die haben ja praktisch auch nur, was weiß ich, 10 Meter neben uns gewohnt. Also diese Häuser stehen, wie gesagt, im Urwald und von irgendwoher, also ganz aus unmittelbarer Nähe, hat es dich angebrüllt und mit Brüllen meine ich Brüllen. Ja. Das war wirklich also richtig krass und dann fangen die Clans über die Baumgipfel und Wipfel an, sich gegenseitig anzubrüllen.
In einer Lautstärke, Wahnsinn.
Und
Wahnsinn.
Dann bist du halt morgens um 3 auf den Beinen.
Ja. Aber schöne Zeit und danke auch nochmal an Ringo, dass wir bei ihm schlafen durften. Aber dann und dann weiter ging es von Costa Rica, sind wir dann ins Heilige. Wir sind erst Kuba und dann Costa Rica. Jetzt habe ich es verwechselt. Stimmt, wir sind da, also Kuba hatten wir.
Da war eigentlich dann das Ende unserer zweimonatigen Reise, war dann in Costa Rica. Basti ist dann, glaube ich, zurück nach
Deutschland. Ich musste nach Deutschland und du bist noch weiter nach Kalifornien zu deinen Verwandten oder so.
Nee, nach Florida, Florida. Bin zurück nach Florida, war dann noch irgendwie 2-3 Wochen und bin dann auch wieder zur Band zurückgestoßen ins wunderschöne Berlin.
Und da reden wir jetzt gerade Mitte 2012, oder?
Na, Mitte noch nicht. Da war dann, muss dann gewesen sein.
April, Mai, April.
Ja, so im Dreh.
Ah, okay. Ja, und seitdem ist der Specki natürlich dabei, zum Glück. Und es geht immer weiter. Dann haben wir irgendwann die Tour gespielt, Sterneisentour. Auch so schöne Tour gewesen eigentlich damals.
Na klar, das war super.
Und dann ging es weiter. Ach Gott, ich krieg's halt ja nicht mehr zusammen. Und dann haben wir eigentlich relativ schnell auch schon einen Kunstraub gemacht. Ne? Kunstraub, die Platte.
Ja, war viel, Vorproduktion viel wieder. Ich weiß noch, dass wir mit Sterneisen auch enorm viele Festivals gespielt hatten. Damals dann auch das erste Mal als Headliner bei Rock im Park und Rock am Ring auf der Alterna Stage. Das war ein ziemlicher Hammer. Für Main Stage hat damals Metallica gespielt, glaube ich, und Muse waren irgendwie da so in diesem Jahr.
Aber war es dieses Jahr mit Alter Bridge, mit Metallica, Alter Bridge?
Nee, das war später.
Avenged Sevenfold?
Das war 2013, da haben wir dann auch mit unseren Kumpels von Blackstone Cherry gespielt an dem Tag. Das war aber dann auf der Mainstage. Aha. Aber mit Steineisen waren wir dann eben zum ersten Mal da auf der Alterna Stage als Headliner. Und es war für mich natürlich, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, als noch relativ neues Bandmitglied, ein totaler Flash irgendwie auf solchen Festivals, wo du immer schon mal spielen wolltest, dann auf einmal nicht nur überhaupt spielen zu dürfen, sondern dann irgendwie den Headliner darstellen zu dürfen. Und ich weiß noch, dass wir dass wir bei Rock im Park, das findet ja statt auf dem Zeppelinfeld in Nürnberg.
Ja.
Und da war es so, dass wir die Backstage-Räumlichkeiten hatten wir im Frankenstadion, also wo praktisch auch der erste FC Nürnberg
spielt. Ich
weiß,
was du erzählen willst.
Und da hatten wir die Umkleidekabine von der ersten Mannschaft, der Nürnberger, war unser Backstage-Bereich,
naja,
also
unsere
Garderobe.
Ja, noch nicht mal die Umkleidekabine, sondern die VIP-Lounge, das ist so Firmen und so weiter so ein bisschen sitzt. Also man hat so ein bisschen oben ins Stadion gucken können.
So. Da war da war Catering und so weiter.
Ja, genau. Also, aber diese waren halt so eine privilegierten Lounges. Und du willst bestimmt erzählen, dass da jemand gejoggt ist, ne? Oder willst du was ganz anderes erzählen?
Ja, wir haben ja inzwischen öfter gespielt, aber die stimmt, die Jogging-Story, die ist auch nicht schlecht. Fangen wir an mit der Jogging-Story. Wir saßen also an diesem ultra heißen Sommertag im Frankenstadion, praktisch auf den Rängen. Hinter uns war so eine VIP-Lounge, wo wir unseren Backstage-Bereich hatten und wo auch das Catering war und so weiter. Ja. Ich saß draußen, habe so irgendwie meinen Kater ausgeruht von der Nacht davor und sehe auf der Tatanbahn im Frankenstadion immer einen Typen joggen. Und da war wirklich, ich sage jetzt mal, in der prallen Sonne müssen es annähernd an die 40 Grad gewesen sein. Und der ist Runde um Runde gelaufen und immer weiter und immer weiter. Und ich habe mir gedacht, Alter, was ist denn mit dem nicht richtig irgendwie? Der rennt ja jetzt schon irgendwie seit 1,5 Stunden da unten. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ich muss mal gucken, wer es ist und gehe weiter runter und komme näher an diese Bahn ran und sehe wirklich, dass da Lars Ulrich, der Drummer von Metallica, wirklich seit 1,5 Stunden in der prallen Sonne Runde um Runde zieht, um sich entweder fit zu halten oder warm zu laufen für die Show am Abend. Ich habe mir gedacht, Alter, du bist 30 Jahre jünger als ich und ich werde nach der ersten Runde schon aus den Latschen kippen und du läufst hier seit 1,5 Stunden. Ja. Respekt an Lars Ulrich.
Absolut Respekt und vor allen Dingen, ich habe ihn auch nicht erst erkannt von weiter hoch. Aber irgendwie musste es ja irgendwie ein Promi sein, weil da an der Seitenlinie ein riesen Security-Mann, Security-Mann stand, also, und dann war es wirklich Lars Ulrich, war. Wir haben alle gesagt, oh, Respekt, haben wir noch schön applaudiert, ey, Lars, super. Ja, so sind eigentlich so manchmal auch die Backstage-Geschichten, aber der ist ja wirklich eine Weile ran, ne? Immer die Bahn, immer seine Runden gezogen.
Da hat er die Runden gezogen, ganz genau.
Ja, und dann ging's weiter. Dann hatten wir irgendwie das erste Konzert mit dir, wa? Du warst aufgeregt und jetzt dann bist du zum Catering gelaufen. Was ist denn da passiert?
Das ist eine gute Frage. Ich habe die Geschichte schon öfter erzählt. Ja,
aber die ist gut.
Die Hard in Extremo-Fans werden sagen, jetzt kommt er wieder mit den ollen Kamellen. Aber es war für mich wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch ein Ritterschlag. Da ist Folgendes passiert. Ich hatte also irgendwie das erste Konzert mit der Band in Extremo auf der Hauptbühne bei Rock im Park im Juni 2010. Und ich war natürlich erst seit 6 Wochen in der Band oder so und musste mir das Programm drauf knüppeln, dass wir überhaupt diese Show auch spielen konnten. Und ich war natürlich nervös, könnt ihr euch vorstellen. Du spielst zum ersten Mal mit einer Band beim allerersten Konzert auf einem Riesenfestival.
Kennst die Songs nicht.
Genau, kennst die Songs. Ich weiß noch nicht mal die Namen von den Typen, wie die überhaupt da heißen. Nee, das wusste ich dann schon. Die Songs wusste ich auch. Das Konzert war auch nicht so schlecht, aber ihr könnt euch vorstellen, dass ich aufgeregt war. Und ich habe einfach auch die Tage und vielleicht sogar die Wochen davor nicht wirklich viel Nahrung runterbekommen, weil ich nervös war. So, dann war das Konzert gelaufen, es ist alles gut gegangen, es hat Spaß gemacht, die Leute haben gefeiert, ich wurde als neues Bandmitglied feierlich vorgestellt von unserem Sänger Michael Robert Ryan und ich hatte Hunger und gehe nach der Show ans Catering, an das Buffet und schaufel mir meinen Teller voll. Dann klopft jemand hinter mir auf meine Schulter. Ich drehe mich um und da steht Dave Grohl. Ein riesen Vorbild von mir, natürlich bin Schlagzeuger, also aus den Zeiten von Nirvana war das klar. Dave Grohl hat dann an dem Abend mit den Damn Crooked Vultures gespielt auf der Alterna Stage und hat wirklich die Show von uns gesehen und hat mir auf die Schulter geklopft und sagt, hey Junge, ich habe dich gerade gesehen, irgendwie coole Show, hast du gut gespielt, hat Spaß gemacht, dir zuzugucken.
Aber mach was vernünftig.
Genau, aber ändere dein Leben. Das hat er nicht gesagt, ich habe natürlich gesagt, ey Mr. Grohl. Was für eine unglaubliche Auszeichnung. Ich bin ein Riesenfan von dir. Ich würde wahrscheinlich nicht das tun, was ich tue, wenn du nicht gewesen wärst als Drummer von Nirvana und jetzt als Sänger von den Foo Fighters, dann eben die Zwischenstation mit den Damn Crooked Vultures. Und ich habe gesagt, hey, vielen Dank, das ist eine große Ehre. Aber Dave, was du wissen musst, das war heute meine erste Show mit dieser Band. Und dann war so eine kurze Schweigesekunde. Er hat mich angeglotzt wie so ein Auto. Und er hat gesagt, what? Ich sage, ja, was my first show today? Und dann hat er gesagt, bitte wie? Die Typen, mit denen du jetzt da zusammenspielst, stellen dich bei deinem ersten Konzert auf eine Megabühne vor einem Megapublikum und lassen dich da reinrauschen. Und ich sagte, ja, so ist meine neue Band anscheinend drauf.
So sind wir.
Genau. Das beschreibt eigentlich die Band in Extremo auch ganz gut. Bei uns gibt's nur Nägel mit Köpfen. Sonst gibt's nichts dazwischen. Es war eine Mega-Auszeichnung und Dave Grohl, vielen Dank für die Blumen. Ich hab dich sehr lieb.
Ja. Und er hört es ja bestimmt.
Ja, na klar hört er zu. Ist doch klar.
Ja, und das war irgendwie schön, war? War irgendwie eine schöne neue Sache. Ich kann mich erinnern, es war ja nicht einfach, dich da rauszueisen von letzter Instanz, weil du eigentlich noch Verpflichtungen hattest. Egal.
Ja, Basti. Ja.
Wie ging es dann weiter? Wie 2012 sind wir wahr? Wir wollen ja ein bisschen erzählen. Übrigens, wenn ihr Fragen habt, ihr könnt uns gerne eine Mail schicken und fragen, wenn ihr Wünsche habt, unter inextremo@rockantenne.de. Könnt ihr mailen und dem Specki und mir Mail schicken und fragen.
Richtig. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr mitmacht und uns auch ein bisschen Input gibt, ja, was ihr schon immer mal über In Extremo hören wolltet oder über das Musikgeschäft oder wie unser Jahr 2020 war, was wir uns für 2021 vornehmen und für die Zukunft.
Ja. Und wir lesen wirklich auch alle Mails außer Beleidigung oder so. Das wird natürlich
ignoriert.
Ignoriert. Ja.
Aber warum sollte man uns beleidigen?
Ach, weiß ich nicht, gibt immer Gründe, wa?
Na, es gibt ja so Bands, die hat man schon, oder es sind Bands, die hat man eher auf dem Kicker, ich würde jetzt mal sagen.
Na, zähl mal auf.
In Extremo ist, glaube ich, eine Band, die wir haben uns nie verbogen. Wir haben immer das gemacht, was wir für richtig gehalten haben. Wir sind da immer unseren Weg gegangen, was uns natürlich auch authentisch hält. Und deswegen ist es vielleicht auch so, dass wir irgendwie so einen Shitstorm oder sowas gar nicht großartig bekommen, weil es gibt gar keinen Grund dazu. Entweder man hasst uns oder man liebt uns. Dazwischen ist nicht viel.
Naja, wird schon ein paar verborgene Hater geben. Ja, denke ich schon. Aber ihr hört dazu. Also wir können es auch nicht jedem recht machen. Aber da hast du recht. Wir haben uns eigentlich...
Wir wollen es auch gar nicht
machen. Nee, wir wollen es nicht. Wir machen ein bisschen unser Ding und wir werden uns auch da nicht verbiegen.
Genau.
Das ist voll richtig.
So, Basti. Ja. Man könnte jetzt mal nach unserer ganzen Mittelamerika und nach den ersten Festivalgeschichten mal ein bisschen einen kleinen Time-Jump machen.
Müssen wir wahrscheinlich, wa? Weil wir die erste Sendung wahrscheinlich jetzt schon voll haben, oder?
Na, wann wir die voll haben, das entscheiden ja immer noch wir.
Ja, das stimmt.
Aber ich würde gerne mal kurz mit dir ins Jahr 2016 springen.
Oh, was war da?
Da kam unsere Platte Quid pro Quo.
Richtig, stimmt.
Das ist das schöne Plattencover, wo unser Sänger endlich mal auf die Fresse kriegt.
Nee, Pi. Pi kriegt auf die Fresse von uns.
Richtig.
Stimmt. Du hast den Cover neu nicht angeguckt.
So gut kenne ich unsere Plattencover, die. Ja, ich habe es schon lange nicht mehr gesehen, deswegen habe ich es gerade verwechselt. Also unser Sänger schenkt unserem Hafenspieler Dr. Pimonte richtig eine ein. Da spritzt Blut, da fliegen Zähne und wir stehen als verschlagene Gassenjungs dahinter, als Kneipenschläger.
Und muss ich ganz ehrlich sagen, für mich eins der grandiosesten und besten Cover überhaupt. Man muss dazu auch sagen, wir haben das nicht computeranimiert, sondern wirklich immer diese Szene. Immer wieder und mit Zähnchen raus und mit Blut und die Zähne wieder einsammeln und ein bisschen sauber machen und so weiter. Also wir haben das ist wirklich ein Foto, das ist jetzt nicht irgendwie nachgebaut am Rechner. Und da war jedenfalls Quid pro Quo.
Richtig. Und da gab es eine legendäre Show, auf die ich raus will. Weißt du was, wo ich hin will?
Vermute, und zwar, wenn du meinst, in Frankfurt? Ich teste mich mal in Frankfurt.
Frankfurt, ja, welche Halle?
Ich glaube, die hieß, Moment, Festhalle Frankfurt?
Richtig.
Und jetzt die Band.
Oh.
Vier Buchstaben.
K-I-S-S. Und das ergibt Kiss. Und das haben wir nicht geübt vorher.
Das haben wir nicht geübt, das ist wirklich Plastik. Spontan hier, wie wir so sind. Oh, grandios, weil Kiss natürlich eigentlich Legenden sind. Ich war jetzt nie wirklich Fan. Ich weiß nicht, wie du warst. Warst du Fan mal von Kiss? Ich musste es ein bisschen zwangsläufig hören, weil mein Bruder damals Kiss gehört hat. Wir hatten ein Kinderzimmer, wie man so gesagt hat, zusammen. Grandios mit Kiss, ne? Wir hatten wirklich die Ehre, mit KISS zu spielen, weil die auch auf uns aufmerksam geworden sind und uns so ein bisschen kannten.
Ja, die haben uns angefragt, ob wir nicht Bock hätten, diese Show zu supporten.
Genau.
Was man vielleicht dazu sagen sollte, das war einen Tag nach dem Attentat in Manchester.
In Manchester, stimmt.
Da gab es in der Konzerthalle dieses Attentat, wo der Irre irgendwie da vorbeigeguckt hat. Und da war natürlich erhöhte Sicherheitsstufe. Man muss dazu sagen, dass KISS natürlich mit einem riesengroßen Security-Stab reist. Und der Chef dieser Security, das war eine amerikanische Firma, wahrscheinlich eher ein alter, was weiß ich, Marine, irgendwas richtig durchgechecktes. Ja. So ein Riesenschrank kam dann zu uns in die Garderobe.
Ganz nett aber.
Sehr nett. Kam also zu uns in die Garderobe und hat gesagt, ey Jungs, ihr wisst, was gestern Abend in Manchester passiert ist. Wir müssen hier echt aufpassen. Bitte holt nicht Hinz und Kunz jetzt Backstage. Wir müssen hier ein bisschen einfach gucken, dass wir nichts zueinander bringen und geht nie raus ohne euren Backstage-Pass und so. Aber seid herzlich willkommen. Die Jungs von KISS grüßen euch und ihr werdet die später auch noch treffen. Aber passt einfach heute ein bisschen auf. Es ist alles ein bisschen anders seit gestern.
Ja.
Und das fanden wir sehr cool, weil wir auch schon ab und zu mal andere Begebenheiten hatten mit Security-Firmen, wo einfach so ein grundsätzlicher Anscheißerton irgendwie am Start war. War in dem Fall überhaupt nicht. Total coole Produktion, super geile Show auch. Und wir hatten einen fetten Soundcheck, wo die Jungs von KISS dann auch zum ersten Mal, glaube ich, mal kurz Hallo gesagt haben.
Die haben kurz mal reingeguckt. Also muss man wirklich sagen, wir wurden total nett behandelt, weil das ja bei den amerikanischen, wie Specki schon meinte, amerikanischen Bands und Produktionen wirklich nicht gang und gäbe ist. Also man wird da wirklich nicht immer gut behandelt. Und wir wurden bei KISS und bei der Crew und bei der Band total gut behandelt und wir hatten einen Soundcheck und auf einmal standen dann KISS im Saal und haben sich den Soundcheck von uns kurz angeguckt.
Genau, ne? Richtig.
Wir mussten dann kurz mal unterbrechen, weil die hatten selber noch ein Meet and Greet, wo sie so ein kleines Akustikset gespielt hatten. Mhm. Und Leute konnten für relativ viel Geld dieses Meet and Greet kaufen und dann haben KISS hatten da so ein kleines Akustikset aufgebaut und haben die da gespielt. Aber die waren wirklich lieb und nett und wir haben uns später dann auch noch mal ein bisschen mit denen unterhalten.
Ja, so. Auf jeden Fall. Wir hatten auch eine coole Fotosession mit denen.
Ja, unbedingt.
Vielleicht hat der eine oder andere von euch auch diese legendären Fotos gesehen, wo die beiden Bands KISS und In Extremo auf einem Bild vereint sind.
Genau, und wenn ihr es nicht gesehen habt, dann stellen wir das bestimmt mal hier auf die Bildergalerie bei Rockantenne oder bei In Extremo. Könnt ihr das euch mal angucken, damit ihr überhaupt wisst, wie wir da mit KISS zusammenstanden und wie es da aussah.
Apropos Rockantenne, wir haben auch eine Radioshow, Leute. Da wollen wir auch noch mal kurz darauf hinweisen. Das ist am 1.1. heute unser erster Podcast mit dem Namen Rasend Herz. Und wichtig ist, dass man das Herz mit TZ schreibt, weil es geht hier nicht um das fleischige Herz, sondern es geht um die Frequenz. Das Rasend Herz.
Ja, unbedingt als Tipp. Ihr müsst unbedingt da mal reinhören. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen und Wünsche habt oder Kummer und ihr wollt den loswerden, dann schickt uns eine Mail an die Adresse, die wir schon jetzt ein paar Mal genannt hatten.
inextremo@rockantenne.de.
Und die Radioshow wird immer am ersten Freitag des Monats ausgestrahlt bei Rockantenne oder Rockantenne Hamburg.
Richtig.
Was müssen wir noch sagen? Was haben wir vergessen?
Na, dass wir uns sehr freuen, dass wir hier am Start sind und uns auf ein hoffentlich anderes Jahr freuen mit vielleicht etwas mehr Live-Shows und aber auch natürlich in Form von diesem Podcast hier mit interessanten, spannenden Gästen. Da wird auch schon beim nächsten Mal, also praktisch bei dem Podcast, der am 5. Februar 2021 dann hier am ersten Freitag um 20 Uhr bei Rockantenne läuft, schon ein Gast am Start sein. Verraten wird noch nichts,
aber ihr müsst euch auf jeden Fall merken, der erste Freitag abends ab 20 Uhr ist ein fester Termin, da müsst ihr Rockantenne einschalten, um unsere Radioshow Rasend Herz zu hören.
Ganz genau. Und ich würde sagen, in diesem Sinne können wir uns so langsam aber sicher verabschieden.
Ja.
Wir danken euch natürlich fürs Zuhören. Wir wünschen euch ein mega geiles Jahr 2021.
Ja.
Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht und seid jetzt auch noch wach. Wahrscheinlich habt ihr einen Mordskater. Wie geht's dir eigentlich, Basti? Hast du auch einen Kater?
Ja, so ein bisschen. Aber wir haben ruhig gemacht. Wir sind wirklich, wirklich ruhig. Ohne Pyro und ohne den ganzen Schnickschnack sind wir ins neue Jahr reingeglitten.
Aber ihr habt angestoßen.
Natürlich haben wir angestoßen. Ich stoße oft an.
gibt's Tage, an denen du eigentlich nicht auf irgendwas anstößt?
Ja,
aber
bestimmt. Du stößt auch immer an.
Ach, ständig. Ich stoße ständig an.
Ja, in dem Sinne, wir stoßen mit euch an und hoffen, dass das neue Jahr ein bisschen besser wird als das letzte Jahr. Hört rein, ersten Freitag im Monat immer bei Rockantenne und Rockantenne Hamburg. Den Podcast könnt ihr hören auch bei Rockantenne.
Und überall, wo es Podcasts gibt.
Und überall, wo es Podcasts gibt. Genau.
Sag das mal ein bisschen schneller.
Podcast.
Überall, wo es Podcasts gibt. Überall, wo es Podcasts gibt.
Podcast.
Also kriegt man nicht hin.
Gut. Nee.
Wir müssen noch üben, Leute. Aber wir haben ja viele Shows vor uns.
Ja. Und wenn ihr, wie gesagt, Fragen habt, Mail. Und wir werden in der nächsten Sendung oder in der nächsten Sendung auf jeden Fall noch einige Geschichten erzählen. Ich habe das Gefühl, uns fallen gerade noch ganz, ganz viele kleine Anekdoten ein, die wir immer wieder anbringen werden.
Auf jeden Fall.
Ja. Also, in dem Sinne,
schönen Abend.
Schönen Abend. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Eure In Extremos aus Berlin. Adieu.
Rasend Herz. Exklusiv bei Rockantenne. Der Podcast mit Basti und Specky von In Extremo. Jetzt direkt abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Die ganze Rockantenne-Podcast-Welt findet ihr auf rockantenne.de/podcasts.